NDR Info. Themen des Tages.
Die internationale Klimakonferenz in Baku in Aserbaidschan war heute Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Anlass für uns, sie auch in diesen Themen des Tages zu einem unserer Schwerpunkte zu machen. Und noch ein weiteres Umweltthema vertiefen wir, das Thema Hochwasser und Hochwasserschutz mit Blicken nach Spanien und Niedersachsen. Außerdem die Lage in Paris vor dem Nations League-Spiel Frankreich-Israel, das als Hochrisikopartie gilt. Ich bin Ulrike Heckmann, guten Abend. Also, zunächst nach Baku. Auf der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan ringt die Weltgemeinschaft um mehr Geld für den Klimaschutz. Darum, wie viel die reicheren Länder zusammen mit Entwicklungsbanken und dem Privatsektor jährlich an die ärmeren Länder künftig zahlen. 100 Milliarden Euro jährlich, diese Vereinbarung, die gilt seit 2 Jahren, läuft aber im nächsten Jahr schon aus. Und noch fließt das Geld überwiegend als Darlehen, nicht als Zuschüsse. Jasmin Appelhans verfolgt die Konferenz in Baku. Bewegt sich da etwas?
Also es gibt sehr großen Streit darum, wer wirklich wie viel zahlen soll. Inzwischen sind ja 1,3 Billionen Euro auf dem Tisch von den Entwicklungsländern. Da sagen andere Staaten, das geht nicht. China sagt, es müssen erstmal die Staaten bezahlen, die historisch besonders viel verursacht haben. Also da gibt es noch sehr viel Streit.
Bei den zurückliegenden Klimagipfeln, da wurde immer wieder auch auf die USA gezeigt. Auch wenn sich da einiges getan hat, der Treibhausgasausstoß zurückgegangen ist in den letzten 15 Jahren. Die USA liegen immer noch nach China weltweit auf Platz 2. Nun wird Donald Trump, der den menschengemachten Klimawandel leugnet, zum 2. Mal US-Präsident und befürchtet wird, dass die USA aussteigen aus Vereinbarungen zum weltweiten Klimaschutz. Laut New York Times bereitet Trump schon den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen vor. Ist damit dieser Gipfel in Baku nicht quasi schon gescheitert?
Naja, also es ist natürlich schon fürs Klima problematisch, dass Trump Präsident geworden ist oder werden wird. Auf der anderen Seite verhandelt hier ja noch die Biden-Regierung. Also die kann jetzt natürlich keine großen Versprechungen machen, die dann in Zukunft nicht gehalten werden. Aber es macht für den Gipfel natürlich schon einen großen Unterschied. Außerdem ist es ja so, dass die USA nicht das einzige Land auf der Welt sind. Also die anderen Staaten können da durchaus auch was bewegen, auch wenn die USA nicht dabei sind. Wenn die Trump aus dem Abkommen aussteigt, geht das auch frühestens 1 Jahr nach Antrag. Also auch bei dem Gipfel in Rio wären die USA offiziell noch dabei. Und der Schock wäre jetzt auch nicht mehr so groß, wie beim letzten Mal, als er ausgetreten ist. Die Welt ist inzwischen darauf vorbereitet. Und es wäre auch gar nicht unbedingt nur gut für die USA auszusteigen. Also die können dann nicht mehr mitmischen, wenn das globale Finanzsystem neu gestaltet wird, was ja der Plan ist. Und ExxonMobil ist ja jetzt nicht dafür bekannt, besonders das zu unterstützen. Aber die haben ja Trump zum Beispiel auch empfohlen, in dem Klimaabkommen zu bleiben. Andererseits muss man jetzt sagen, dass die argentinische Delegation ja inzwischen abgereist ist. Da soll es ja zu einem Telefonat zwischen Präsident Milei und Trump gekommen sein. Und daraufhin soll die Delegation dann beordert haben, abzuziehen. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass nicht nur die USA aussteigen, wie beim letzten Mal, als das passiert ist, sondern dass dieses Mal auch andere Länder da mitgehen.
Die politische Unterstützung aus eben auch den USA für internationale Klimaschutzanstrengungen ist ja das eine. Die andere Frage ist, welche Folgen für das Klima kann der Regierungswechsel in den USA haben, auch wenn da jetzt die Zeichen bei der Klimapolitik anders gestellt werden? Und da lässt ja eine Studie aufhorchen, die heute in Baku offenbar vorgestellt wurde, wonach die Klimaauswirkungen von Trumps 2. Amtszeit potenziell beherrschbar wären. Wie kommen die Autoren zu der Einschätzung? Was steckt dahinter?
Also das ist eine Studie, die wird, oder ein Bericht eigentlich, der jedes Jahr vorgestellt wird zu der Zeit der Klimakonferenz. Und da geht es darum zu vergleichen, was die Klimapolitik, die derzeitige von verschiedenen Ländern eigentlich bedeutet an Temperaturanstieg, beziehungsweise ja, wie stehen sie eigentlich da? Da wird verglichen, wie viel Erneuerbare werden geplant, wie viel Fossile sind noch da. Genau, und das wird jedes Jahr vorgestellt. Und diese Studie kam dabei darauf, dass wenn Trumps Projekt 2025 durchgeht und dabei die Abkehr von der Klimapolitik vorsieht, dass das nur eine Erwärmung von ungefähr 0,04 Grad Unterschied machen könnte. Jetzt ist es natürlich so, wie ich gerade gesagt habe, dass nicht nur die USA aussteigen könnten, sondern auch noch andere Länder. Dann wäre der Einfluss natürlich viel, viel größer. Aber wenn es nur die USA wären und nur das, was in diesem Projekt steht, dann wäre es tatsächlich beherrschbar, schätzen die AutorInnen der Studie ein.
Aus Baku, Jasmin Appelhans. Nachdem Bundeskanzler Scholz seine Reise nach Baku abgesagt hat wegen der Regierungskrise, wird die deutsche Delegation von Bundesaußenminister Baerbock von den Grünen angeführt. Sie reist nächste Woche dorthin. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum Klimagipfel und der deutschen Rolle in der Klimapolitik warb sie heute für mehr internationale Zusammenarbeit. Allein in Europa seien in diesem Jahr Klimaschäden von über 13 Milliarden Euro entstanden. Das Entscheidende sei jetzt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, so Baerbock wörtlich. Doch die Meinungen darüber, welche Rolle Deutschland spielen sollte, die gingen bei der Debatte heute weit auseinander, berichtet Jan Zimmermann.
Es ist eine lebhafte Debatte. Die Abgeordneten ringen um den richtigen Kurs in der Klimapolitik. Außenministerin Annalena Baerbock betont die Gefahren, die mit der steigenden Erderwärmung zusammenhängen. Dürren, Hunger, Versorgungskrise. Millionen Menschen könnten davon betroffen sein, wenn die Welt 2 bis 4 Grad wärmer wird.
Das würde weitere Krisen und vor allen Dingen Migrationsbewegungen auslösen. Und auch deswegen ist die Frage, wie wir uns beim Klimaschutz engagieren, eine hochzentrale sicherheitspolitische Frage, auch für uns in Europa.
Auf der internationalen Konferenz in Aserbaidschan geht es vor allem um die künftige Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung. Die Union kritisiert, dass der Bundeskanzler bei diesem wichtigen Thema nicht mit dabei ist. Olaf Scholz hatte seine Teilnahme an der Klimakonferenz nach dem Ampel-Aus abgesagt. Der klimapolitische Sprecher der CDU, Andreas Jung, meint deshalb,
dass die Absage von Olaf Scholz für diesen Gipfel nur der äußere Ausdruck der Schwächung der Bundesregierung ist. Da wird jetzt über Finanzierung verhandelt, aber die Regierung, die da verhandelt, hat zu Hause selbst gar keinen Haushalt.
Der frühere Ampelpartner FDP warnt die beiden verbliebenen Regierungsparteien SPD und Grüne auf der Klimakonferenz, falsche Versprechen zu machen. Lukas Köhler.
Geben Sie nicht das Geld der kommenden Regierung aus. Machen Sie keine Zusagen, von denen Sie sicher sind, dass, wenn Sie damit durch das Parlament müssten, Sie keine Mehrheit dafür kriegen würden. Lassen Sie das. Das ist der falsche Weg.
Die SPD hält dagegen und wirft den Liberalen und der Union zu wenig Einsatz für den Klimaschutz vor. Auch wegen ihres Festhaltens an der Schuldenbremse. Der Abgeordnete Frank Schwabe.
Dann kann ich nur sagen, die ganze Welt guckt auf Deutschland. Sie versteht aber überhaupt nicht, warum wir dem Fetisch einer Schuldenbremse nachhängen, der uns in der Tat ökonomisch bindet. Und ich würde sagen, man wartet auch nicht auf einen Kanzler Merz, der ja eher eine Allergie gegen erneuerbare Energien hat. Der wird jedenfalls das internationale Klimageschehen nicht voranbringen.
Die AfD wirft den Abgeordneten im Parlament Klimahysterie vor. Nichts deute auf eine Klimakatastrophe hin, so der Abgeordnete Steffen Cotré.
Das heißt, CO2 zu vermeiden ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Der richtige Weg ist Klimaanpassung und nicht Verhinderung eines wie auch immer gearteten Klimaveränderung.
Darauf antwortet der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann.
Wie wollen wir denn das eigentlich machen, wenn der Meeresspiegel um 10, 15 oder 20 Meter steigt? Mit welchen Klimaanpassungen wollen Sie denn dann die Weltbevölkerung, die an den Küsten lebt, rettet?
Die Linke ruft die demokratischen Parteien im Parlament zur Zusammenarbeit auf. Man sei doch bei vielen Klimaschutzfragen gar nicht so weit auseinander, um nicht doch Kompromisse zu finden.
Die werden auch in Baku gefunden werden müssen bei dieser Konferenz, bei der es um viel Geld geht. Auch in Deutschland geht es um Geld bei der Frage, wie es denn hierzulande im Klimaschutz weitergehen soll und um veränderte Prioritäten durch den bevorstehenden Regierungswechsel. Volker Quaschning ist Ingenieurwissenschaftler, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und ich habe ihn vorhin gefragt, was er von der künftigen Politik erwartet, ob Klimaschutz in Deutschland nachrangig werden wird.
Na, ich denke nicht. Wir haben ja hier Klagen vom Bundesverfassungsgericht, die anhängig sind. Und wir haben ja schon einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, der vor einigen Jahren ergangen ist. Da kann man nicht dahinter zurückfallen. Das heißt, wir werden auch höchstrichterlich dann auch wahrscheinlich verordnet 2045 klimaneutral werden müssen. Und ich denke auch, egal wie die nächste Regierung aussieht, die Union wird sich ja auch an Verfassungsgerichtsbeschlüsse halten. Und deswegen wird der Druck auf die Regierung steigen, auch die Klimaschutzziele, die momentan noch verfehlt werden, auch wirklich mal einzuhalten.
Der Wahlkampf Wahlkampf beginnt jetzt. Wer traut sich da eigentlich noch, das Thema ganz vorne ins Wahlprogramm zu schreiben? Die Grünen haben ja unter anderem mit ihrem schlecht kommunizierten Heizungsgesetz viel Porzellan zerschlagen. Und einer aktuellen Umfrage zufolge hat nur noch für 40% der Menschen in Deutschland das Thema oberste Priorität.
Naja, man muss das Thema auch anders kommunizieren. Das haben wir in letzter Zeit sehr falsch gemacht. Wir sehen, dass die Solarenergie, die Windenergie die günstigsten Energieformen sind. Wenn wir bei der Mobilität weiter auf Verbrennerautos setzen, werden wir dann von China überholt werden. Wir werden durchgereicht werden. Und auch im Heizungsbereich haben wir jetzt auf Erdgas gesetzt, dass wir dann zum Teil von Donald Trump importieren, was ja auch keine gute Idee ist, gerade hinsichtlich des Regierungswechsels in den USA. Das müssen wir verstehen, dass Klimaschutz auch für uns Wirtschaftsvorteile bietet und Wohlstand. Wenn wir es nicht machen, werden wir weiter in Deutschland Anschluss verlieren, weil China auch in diesen Bereichen durchstartet. Und ich glaube, das müssen wir in die Köpfe reinkriegen. Und dann kann auch der Klimaschutz im Wahlkampf ein Gewinnerthema werden.
Was die Klimafolgeschäden betrifft, mit denen ja auch argumentiert wird, hat Außenministerin Baerbock heute im Bundestag eine Zahl genannt. Allein in diesem Jahr 11 Milliarden in der EU. Auch Sie sagen ja, Herr Quaschning, die Klimafolgekosten, die werden erheblich sein. Welche Schätzungen haben Sie denn?
Ja, da kann man sich einfach auf die Zahlen des Umweltbundesamtes verlassen. Die sagen, jede Tonne Kohlendioxid wird Klimafolgeschäden, also in den nächsten Jahren von 250 Euro verursachen. Das heißt, Deutschland verursacht dann in der Summe mit seinen Verbrennungen von Öl, Kohle und Gas weit über 100 Milliarden Euro pro Jahr an Klimafolgeschäden, die wir eigentlich zurücklegen müssten, um das dann zu reparieren, was in den nächsten Jahren durch die Klimafolgen kaputt gehen kann. Das können wir ja gar nicht leisten und das zeigt einfach, dass Klimaschutz die absolut preiswerteste Art ist. Man muss ja nur mal nach Spanien gucken, was da passiert ist. Irgendwie, da hilft ja alles Geld der Welt nicht, wenn das Leid der Menschen so groß ist, um das wieder zu reparieren.
Wie berechnet man denn sowas?
Naja, wir haben Folgen bei Klimaschäden, also wir haben Landverluste, wir haben Waldverluste, wir haben wirtschaftliche Verluste, weil die Produktivität sinkt, weil wir investieren müssen in Klimaanlagen und da kann man versuchen, volkswirtschaftliche Untersuchungen dann halt zu machen. Was verlieren wir zum Beispiel? Wir wissen ja, bei wie viel Grad Celsius wir werden welchen Meeresspiegelanstieg erwarten. Dann kann man die Landverluste berechnen und das alles geht in solche Berechnungen ein und die 250 Euro pro Tonne sind dann auch eher eine untere Abschätzung. Also eher so der Best-Case-Fall.
Warum sollten wir mehr tun, wenn die anderen nicht mitziehen? Auch das hört man ja immer wieder in der Klimaschutzdebatte. Gerade jetzt, wo der erneute Ausstieg der USA aus internationalen Klimaschutzvereinbarungen droht. Was antworten Sie?
Naja, also der Ausbau der erneuerbaren Energien wird auch in den USA weitergehen. Solar- und Windenergie sind auch in den USA die preiswerteste Art der Energieversorgung. Und auch bei den Republikanern stinkt das Geld dann nicht. Also da wird man dann auch bei den preiswerten Arten bleiben und nicht aus Ideologie dann wieder zurück zu Öl, Kohle und Gas gehen. Wenn wir uns die anderen Länder anschauen, dann ist China momentan der Treiber bei dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Das heißt, China baut mehr als die Hälfte der weltweit installierten Leistung von Solar- und Windenergie zu. Auch im Bereich der Elektromobilität ist China mittlerweile Treiber. Ja, die bauen auch noch Kohlekraftwerke, aber wir sehen, dass China im Transformationstempo wesentlich schneller ist wie viele andere. Und da verspricht sich das Land auch wirtschaftliche Erfolge. Und deswegen, man muss immer sehen, Klimaschutz bedeutet momentan keine wirtschaftlichen Nachteile mehr, weil die erneuerbaren Energien am günstigsten sind. Man kann zum Beispiel nach Saudi-Arabien gucken. Saudi-Arabien hat jetzt auch große Projekte in der Solarenergie gestartet. Das heißt, die ersetzen Öl- und Gaskraftwerke durch Solaranlagen, nicht weil die das Klima schützen wollen, sondern weil das halt einfach in der Wüste von Saudi-Arabien die billigste Art der Energieversorgung geworden ist.
Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW in Berlin, war das. Auch wenn das Thema Klimawandel auf der Prioritätenliste nicht mehr ganz oben steht, einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank EIB zufolge, rechnen 6 von 10 Menschen in Deutschland damit, dass der Klimawandel sie zwingen wird, ihre Lebensweise zu verändern. Mehr als 2/3 kennen nach eigenen Angaben extreme Wetterereignisse wie Hitze, schwere Stürme oder Überflutungen. Und damit kommen wir zum zweiten Schwerpunktthema. Die Nachrichten aus dem Süden und Osten Spaniens wirken da wie ein Minnetekel für mögliche Ereignisse auch bei uns. Über den aktuellen Stand Sinael Batanoni.
Straßen, die sich in Sturzbäche verwandelt haben, wegschwimmende Autos und Gullis, aus denen das Wasser sprudelt. Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe in Ostspanien trifft wieder ein Unwetter auf die spanische Küste, diesmal auch im Süden, auch in Malaga. Nach den heftigen Folgen der vergangenen Flut fing man hier früh an, sich gegen das Wasser zu wappnen. Ida Maria Ledesma Martin wohnt in der Region. Sie fühlte sich am Mittwochnachmittag gut vorbereitet auf die Flut. Wir sind seit gestern Abend gewarnt worden. Heute Morgen zwischen 10 und 11 Uhr kam die Polizei durch alle Straßen gefahren und warnte alle. Der Einsatz ist sehr gut und ich denke nicht, dass übertrieben wurde. Übertrieben wurde sicher nicht. Bis zu 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gab es in Malaga. Am Morgen gibt es dann trotzdem zweifache Entwarnung, keine Toten oder Verletzten gemeldet und die Warnstufe wird von Rot auf Grün herabgesetzt. Auch die anderen Regionen, Valencia und Katalonien, werden von Regen und Flut nicht so verheerend getroffen wie noch vor zwei Wochen. Die nächste Katastrophe bleibt aus. Das heißt nun, die Aufräumarbeiten können los oder weitergehen, die Infrastruktur langsam wieder aufgebaut werden. Wichtige Zugverbindungen laufen wieder, beispielsweise auch die zwischen Madrid und Valencia. Der Wiederaufbau soll möglichst schnell passieren. Über 14 Milliarden Euro staatliche Hilfen fließen in die Region. Es gibt zahlreiche Hilfsmaßnahmen. Unter anderem sollen günstige Darlehen für Betroffene die Wirtschaftskraft der Region sichern. Das verkündet Chef des staatlichen Kreditinstituts Manuel Llueca Muñoz am Donnerstag. Es geht nicht darum, die direkte Hilfe zu ersetzen, die absolut notwendig ist. Es geht darum, ihnen zuvorzukommen. Es geht um die Einsicht, dass es ohne Liquidität keinen Wiederaufbau gibt und dass die Liquidität so schnell wie möglich kommen muss. Auch politisch soll die Flutkatastrophe aufgearbeitet werden. Das Krisenmanagement ist stark in der Kritik. Warnungen sind zu spät gekommen, das hat Menschenleben gekostet. Schon kurz nach der Flut ging die politische Verantwortungsschieberei los. Die rechtskonservative Regierung der autonomen Region Valencia, gestellt von der Volkspartei PP, gibt der sozialdemokratischen Zentralregierung um Pedro Sanchez die Schuld. Die habe nicht früh genug unterstützt, hätte einschreiten müssen. Darin sieht der Politikwissenschaftler Pablo Simón einen Widerspruch. Es hätte bedeutet, dass die Befehlskette innerhalb der Autonomie unterbrochen würde, da die Zuständigkeit bei der autonomen Regierung liegt und die autonome Regierung selbst nicht freiwillig die Befehlsgewalt abgegeben hat. Also ist es klar, dass in der derzeitigen politischen Situation, in der wir uns befinden, vor allem die Regierung der Volkspartei versucht, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Diese Einschätzung teilen viele. Schon einige haben den Rücktritt von Regionalpräsident Masson gefordert. Aber noch scheint der öffentliche Druck nicht groß genug. Egal wie die aktuelle Schlammschlacht ausgeht, Politologe Pablo Simón sieht zukünftig generell Verbesserungsmöglichkeiten im Krisenmanagement. Idealerweise sollte eine Art unabhängige Kommission eingesetzt werden, die prüft, ob die Frühwarnverfahren verbessert werden müssen und ob eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen politischen Organisationen angestrebt werden sollte, insbesondere dann, wenn es auf nationaler und regionaler Ebene unterschiedliche politische Farben gibt. Der Blick in die Zukunft, eine Aktualisierung des Systems, ist wichtig. Man geht davon aus, dass die Unwetter der letzten Wochen in der Region keine Ausnahmefälle bleiben werden.
Hochwasserschutz im Binnenland und weitere Anpassungen an Klimaveränderungen waren auch Thema heute in Niedersachsen. Umweltminister Christian Meyer von den Grünen hatte Vertreter der Kommunalverbände des Landes zu einem Hochwassergipfel eingeladen. Rund ein Jahr nach dem Weihnachtshochwasser in Niedersachsen will man für künftige Fälle besser vorbereitet sein. Ein Ort, der vor einem Jahr besonders betroffen war, ist die Gemeinde Lilienthal im Kreis Osterholz. Jan-Bastian Buck mit Stimmen von dort.
Also natürlich sind wir so weit wieder aufgestellt, dass der Betrieb wieder weiterlaufen kann oder jetzt wieder läuft. Pferde sind alle wohlauf und wir sind relativ wohlauf alle. Aber psychisch macht es schon was mit einem, weil wenn ich so starke Gewitterschauer irgendwie sind oder so, dann bekomme ich schon ein bisschen Beklemmung. Also es hat schon was mit einem psychisch gemacht.
Auch wirtschaftlich wirkt das Hochwasser noch nach. 53.000 Euro Spenden hat Iris Borchers bekommen, aber das hat nicht gereicht, um alles auf ihrem Pferdehof wieder aufzubauen. Jetzt gerade kämpft sie mit dem Problem, Hochwasserhilfen mit Hilfe von Bildern zu beantragen, weil sie vieles von dem, was das Wasser zerstört hatte, schon auf eigene Faust gerichtet hat. Im Haus von Thomas Busch im Ortskern von Lilienthal hatte das Wasser das gesamte Erdgeschoss überflutet. Er erinnert sich an 10 Tage, an denen gar nichts ging.
Man wurde jeden Tag besser, auch mit den Feuerwehren, mit Freunden, mit Familie. Vom Nachbarn haben wir zumindest ein Stromkabel, damit wir eine Pumpe betreiben konnten. Aber sonst ging nichts. Es ging kein Gas, es ging keine Heizung, es ging nichts. Selbst zur Toilette ging es auch nicht. Nach Tagen hatten wir dann in der Gemeinde, hier in der Bücherei, eine Toilette zur Verfügung gekriegt. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie erst einmal durchs Wasser müssen, dann muss man halt irgendwo, irgendwie.
Er wohnt seit 40 Jahren in Liegenthal, seit 32 in diesem Haus. Er zieht hier nicht weg, sagt Busch. Er hofft, dass es nie wieder so schlimm wird. Für die Feuerwehr in Liegenthal hieß das Hochwasser vor allem eins, Dauereinsatz. Auch für den mittlerweile pensionierten Gemeindebrandmeister Andreas Hensel. Er kann verstehen, wie sehr die Menschen das Erlebte noch beschäftigt.
Auch mein Haus steht in einem Überschwemmungsgebiet, nicht in diesem, sondern auf der anderen Seite der Wörpe. Ich kann das sehr gut nachfühlen, was das bedeutet, wenn einem das Haus vollläuft und man seine Werte im wahrsten Sinne des Wortes davonschwimmen sieht. Denn für viele ist das ja eine Altersversorgung. Das ist schon, dass einen das sehr stark berührt.
Der Bürgermeister der Gemeinde, Kim Fürwentschis, ist heute beim Hochwassergipfel dabei. Er sieht Liegenthal mittlerweile deutlich besser gegen Hochwasser gerüstet. Trotzdem sagt auch er, das bewegt ihn bis heute.
Ich wohne selber hier. Mein Haus war auch bis ungefähr 2 Meter ans Wasser ran. Und wenn wir uns jetzt in den Kalender reinschauen, dann sehen wir eben, dass eben der Jahrestag sich dann auch immer weiter nähert. Und dadurch steigt natürlich auch die Anspannung wieder. Aber wir halten das alles ordentlich im Auge. Und sobald wir irgendwo einen Indikator dafür haben, dass es sich hier verschärft, werden wir natürlich auch die Bevölkerung informieren.
Jan Bastian Buck berichtete. Paris ist heute Schauplatz des Nation League-Spiels Frankreich-Israel. Nachdem antisemitische Vorfälle auch im Zusammenhang mit Fußballspielen zugenommen haben, siehe zuletzt die Ausschreitungen in Amsterdam, gilt die Begegnung heute Abend als Hochrisikospiel. Holger Beckmann über die Vorbereitungen in Paris.
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps macht mit wenigen Worten klar, worauf es ihm beim Spiel in Paris heute Abend ankommt. Man muss sicherstellen, dass diese Begegnung so normal wird wie irgend möglich. Natürlich, es gibt da sicher einige Personen, die nicht sensibel sind, aber umso mehr muss es ein Fußballspiel bleiben. Mit unsensiblen Personen, das stellt Deschamps klar, meint er keine Spieler. Aber genauso wie die Polizei in Paris sieht auch der Trainer der Equipe, dass es bei diesem Spiel ein gewisses aggressives Potenzial gebe. Man spricht schon seit einigen Tagen von der heikelsten, der risikoreichsten Begegnung des ganzen Jahres in Frankreich. Und spätestens seit den antisemitischen Ausschreitungen von Amsterdam bereiten Polizei und Sicherheitskräfte sich vor. Das Stade de France ist schon seit heute früh großräumig von Polizei umgeben. Insgesamt sind 4000 Polizisten im Einsatz, die Zugangswege teilweise von der Umgebung abgesperrt, was die Betreiber vieler Geschäfte dort ärgert, weil sie sich eigentlich einen umsatzstarken Tag erhofft hatten. Aber heute geht es darum, Ausschreitungen von vornherein zu verhindern. Dazu sei man mit 2 Großaufgeboten unterwegs. Und der Pariser Polizeipräsident Laurent Nunier ergänzt: Man weiß ja sehr gut, dass wir heute auf den Straßen extrem wachsam sein müssen. Und das kommunizieren wir. Wir können gewaltbereite Fans identifizieren, aber es steht außer Frage, dass dies unsere zentrale Botschaft ist. Wir sind extrem wachsam. Als in den vergangenen Tagen vor allem von der politischen Linken im französischen Parlament verlangt wurde, das Spiel abzusagen oder zumindest zu verschieben, hatte Innenminister Retailleau dem eine klare Absage erteilt. Man werde nicht vor Antisemitismus und Gewalt kapitulieren. Frankreich müsse ein sicherer Ort für Menschen jüdischen Glaubens sein. Genau das versucht man heute bei diesem sensiblen Länderspiel zu beweisen. Unter normalen Umständen wäre das für die Sicherheitskräfte keine besondere Herausforderung, denn man rechnet damit, dass das Stadion nicht einmal halb voll werden dürfte. Aber es sind keine normalen Umstände. Aus Israel selbst werden nur einige 100 Fans erwartet. Dass die Anspannung allerdings erheblich ist, daran gibt es keinen Zweifel. Auch deshalb nicht, weil es gestern Abend erste anti-israelische Proteste in der Pariser Innenstadt gegeben hatte, allerdings ohne größere Gewalt. Und wie wichtig es für Frankreich ist, dass es um dieses Spiel herum möglichst friedlich bleibt, zeigt die Tatsache, dass auch die wichtigsten Politiker des Landes im Stadion sind. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Michel Barnier und ein Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Das Stade de France steht heute im Fokus der Nation, weniger wegen des Fußballs, sondern vielmehr politisch. Der jüdische Dachverband in Frankreich bringt es auf den Punkt mit der Formulierung: Das Spiel Frankreich-Israel heute sei ein Symbol des Kampfes gegen Antisemitismus.
Soweit der Bericht aus Paris, und das waren die Themen des Tages heute zu finden auch in der ARD-Audiothek. Und wir schauen gleich in der kommenden Viertelstunde unter anderem nach Brüssel. Die EU verhängt 800 Millionen Euro Strafe gegen den Meta-Konzern. Das ist ein Thema bei uns gleich nach diesen Nachrichten.